Hi, ich bin David.
Und ich bin Bent. Und wir wollen heute über Grenzen reden. Und Leute, die über Grenzen gehen, mit dem, was sie tun. Nicht nur metaphorisch, sondern auch tatsächlich. Wir wollen, David, über Emigration reden. Was meinen wir damit?
Damit meinen wir, dass Menschen ihr Land verlassen müssen und aus ihrer Heimat fliehen müssen. Die Leute müssen aus ihrer Heimat fliehen, weil ein Regime an die Macht gekommen ist, in dem sie nicht mehr so publizieren können, wie sie das gerne möchten.
Also reden wir über Künstler.
Genau.
Und was machen diese Künstler dann? Sie gehen ins Exil.
Das Exil ist ein Zufluchtsort, aber nicht nur ein physischer, sondern auch ein mentaler Zufluchtsort für den Geist.
Also diese Leute fliehen aus ihrem Heimatland. Sie müssen ihre Heimat aufgeben, vielleicht weil sie ihre Heimat schon aufgegeben haben oder weil ihre Heimat sie aufgegeben hat. Und sie wechseln dann den Ort und gehen an einen Platz, der aber auch nicht wirklich ihre Heimat ist, aber wo sie sich vielleicht sicherer fühlen können in ihrem Schaffen. Das haben zum Beispiel zur Nazi-Zeit ganz viele Leute gemacht.
Zum Beispiel Bertolt Brecht, der über die Station Prag und Zürich nach Dänemark gelangte. Dort war er aber nicht sicher, weil die Nazis mit der Wehrmacht dort einmarschierten. Also ging er weiter nach Finnland und nach Schweden, als auch dann diese Gebiete nicht mehr neutral waren, ging er nach Moskau. Von Moskau über Sibirien auf eine Fähre, mit der er dann schließlich in Amerika landete und dort 6 Jahre blieb.
Warum musste Bertolt Brecht überhaupt fliehen?
Bertolt Brecht war Kommunist und damit ein Feind der Nazis. Sie haben seine Bücher verbrannt, aber auch schon vorher seine Aufführungen sabotiert mit Polizei, mit Zwischenrufen und mit Stinkbomben.
Bei Brecht war ja auch das Thema, dass es einfach immanent in seinem Werk war, dieser Kommunismus. Ne? Also die Maßnahme war ein Stück, das viel gestört wurde. Da hat er zum Beispiel Sachen geschrieben wie: Komm raus, Genosse, riskiere den Pfennig, der kein Pfennig ist, die Schlafstelle, auf die es regnet und den Arbeitsplatz, den du morgen verlierst. Heraus auf die Straße, kämpfe, um zu warten ist es zu spät. Hilf dir selbst, indem du uns hilfst. Übe Solidarität. Und was hat Brecht dann gemacht in Amerika?
Brecht wollte auch in Amerika, in Hollywood, als Drehbuchautor reüssieren. Das hat aber nicht ganz so geklappt. Zum einen, weil er sich dort nicht heimisch fühlte, aber weil er auch von den Amerikanern als Fremdling betrachtet wurde. Er war zwar an einem wunderschönen Ort, Santa Monica in Kalifornien, aber genau diese Schönheit der Natur, das war, wie er es nannte, die entsetzliche Idylle der Landschaft.
Geiles Zitat. Hat er nicht noch irgendwas über Hollywood gesagt, was Tolles?
Sein Problem in Hollywood war das kapitalistische System in Amerika. Überall hing ein Preisschild dran, selbst in der wunderschönen Idylle in Santa Monica in Kalifornien. Ein Preisschild an den Hügellandschaften, ein Preisschild am Strand, sogar ein Preisschild an den Menschen.
Das ist interessant, oder? Da strandet nun also dieser Kommunist mitten im Ultrakapitalismus und in dieser Zentrale der Künstlichkeit, des Glitzers, des Glamours, die ja eigentlich nichts bedeutet in Hollywood.
Brecht war also nur in den Vereinigten Staaten, aber auch dort wollten sie ihn nicht, weil er nämlich als Kommunist Feind vom amerikanischen kapitalistischen System war. Er landete vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe und musste dort aussagen.
Is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings?
I have written a number of poems and songs and plays in the fight against Hitler, and of course they can be considered therefore as revolutionary, because I of course was for the overthrow of government.
Und direkt am Tag nach der Anhörung im Untersuchungsausschuss ging er nach Ostberlin, denn dort wurde ihm ein eigenes Theater gegeben.
Das Theater am Schiffbauer Damm.
Genau.
Bekannt heute als Berliner Ensemble. Das ist krass. Mich erinnert diese Geschichte so ein bisschen an jemanden, der dann eben auch in Ostberlin lebte und in Ostdeutschland arbeitete. Das ist ganz interessant. Günter Kunert, geboren 1929 als Kind einer jüdischen Mutter. Was bedeutet das? Er hat als Halbjude eine Existenz im Dritten Reich gehabt. Entsprechend hatte er Probleme in seiner Schullaufbahn. Er durfte nicht studieren. Er wurde nicht für wehrunfähig, sondern für wehrunwürdig erklärt. Was ein krasses Prädikat ist, wenn man drüber nachdenkt. Der jedenfalls ist nach dem Krieg relativ schnell eingetreten in die SED. Und warum? weil er einen Glauben hatte an diese sozialistische Zukunft. Er hat erzählt, seine Mutter hat ihm gesagt, die Kommunisten waren die einzigen, die gegen Hitler gekämpft haben. Jetzt war aber das Problem, dass er relativ schnell gemerkt hat, okay, das, wo ich mich hier befinde, diese DDR, ist so viel besser nicht. Und als Dichter hat er schon in den 60er Jahren angefangen, staatskritisch zu schreiben, was relativ schnell zu Konflikten führte. Eine große Rolle hier spielt auch Wolf Biermann. Wolf Biermann war ja auch stets systemkritisch in der DDR und Wolf Biermann sollte unter anderem auch in den Schriftstellerverband aufgenommen werden. Das führte auch für Kuhner zu den ersten Konflikten mit dem Staat. Und dabei war er am Anfang wirklich hoffnungsvoll. Wie gesagt, er war in die SED eingetreten und hatte Hoffnung in diesen Staat. Aber schon als die Mauer gebaut wurde, da hat er erzählt, er merkt, dass sich was verändert. Und er merkt eine Isolation, er merkt eine Einengung. Und das schlägt sich teilweise nieder, auch in den Texten, die er geschrieben hat. Er hat 1963 ein Gedicht geschrieben, Wie ich ein Fisch wurde, das Wolf Biermann auch vertont hat. Und da schreibt er, meine Arme dehnten sich zu breiten Flossen, grüne Schuppen wuchsen auf mir ohne Hast, als das Wasser mir auch noch den Mund verschlossen, war dem neuen Element ich angepasst. Also er schreibt von Anpassung und er schreibt von dem verschlossenen Mund. Das bedeutet, er kokettiert hier ganz offen mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und er schreibt es auf so eine verblümte Art und Weise, weil er wusste, dass er es am Zensor vorbeikriegen muss. Auf der anderen Seite war Kuhnert aber auch jemand, der trotz allem immer viel gereist ist. Er war in Amerika, er war auch in England und hat dort Vorträge gehalten an Unis als Gastdozent über die DDR-Literatur. Das bedeutet, er hatte auch schon Kontakte ins Ausland und er hat auch im Westen publiziert. Deshalb hatte er auch so eine Attitüde, okay, wenn der Ostzensor mir das hier nicht durchgehen lässt, dann publiziere ich es halt im Westen. Ist mir doch egal. Zumindest so hat er es gesagt. Das bedeutet, er war wie auch Brecht in einer privilegierten Situation, dass er ja durchaus ein internationales Renommee hatte und somit in gewisser Form Kontakte und auch Zufluchtsmöglichkeiten. Zum wirklichen Verhängnis wurde ihm dann allerdings wieder mal Wolf Biermann. Wolf Biermann ist ja ausgebürgert worden bei einem Aufenthalt in Westdeutschland, der ja eigentlich genehmigt war, von dem er aber nicht mehr zurückkehren durfte. Und Kuhnert hat dann als einer der ersten eine Petition unterschrieben, die sich dagegen richtete. Das war der Moment, in dem man ihn dann aus der SED rausgeworfen hat. Er blieb aber trotzdem vorerst in der DDR, bekam dann aber später ein Visum für ein paar Jahre. Und das nutzte er, also anders als Wolf Biermann, der gezwungen wurde, draußen zu bleiben und der nicht wieder zurück konnte, nutzte Kuhnert den Umstand, dass er reisen durfte, aus, um gleich mit Sack und Pack samt Frau und 7 Katzen in den Westen rüber zu machen und dort zu bleiben. Und auch hier ist ja das Interessante, jemand, der eigentlich so überzeugt war vom Sozialismus, der ganz früh in die SED eingetreten ist und dort auch lange blieb, auch trotz Konflikten mit dem Staat, also ein Mensch, der davon überzeugt ist, sitzt nun im Westen. Als Kind einer Jüdin, das im Dritten Reich Diskriminierung erlebt hat, sitzt er nun in der BRD, 10 Jahre nachdem dort Kiesinger ein alter Nazi-Bundeskanzler war und in einem Land, in dem immer noch, insbesondere in der CDU, wahnsinnig viele Nazis sitzen. Auch hier ist dann wieder die Frage, ist das überhaupt noch Heimat? Auf der anderen Seite ist es ja immer noch irgendwie Deutschland. Also das ist eine ganz komplexe Geschichte. Kann er hier Fuß fassen? Vielleicht ein bisschen mehr als Brecht, weil er eben schon publiziert hat vorher da, weil er die Kontakte hatte. Ich stelle mir das trotzdem irgendwie ungemütlich vor. Einerseits sitzt du da in einem Land, von dessen Idee du eigentlich überzeugt bist, aber dessen Praktiken dich abschrecken und abstoßen. Und dann gehst du in ein anderes Land, das dir zwar mehr Freiheiten gewährt, aber trotzdem das verkörpert, was du ja eigentlich hinter dir gelassen hast. Also auch hier ist das Exil zwar ein Zufluchtsort, aber nicht wirklich das Ideal. Und ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Also das Wichtigste ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, glaube ich, das Exil im Kopf.
Genau, Exil ist auch ein psychischer Zustand.
Also vielleicht, David, ist es so, dass die Heimat in diesem Falle gar nichts Geografisches sein muss. Am Ende des Tages war die Heimat für ihn vielleicht in Wahrheit das Werk.
Mein Leben fand ja in der Literatur statt. Ich bin ja ein entheimateter Mensch eigentlich. Heimat hat mir nie was bedeutet, weil Herr Hitler dafür gesorgt hat, dass Deutschland für mich eigentlich nicht mein Vaterland war. Denn wenn man von einem Vater schlecht behandelt wird, mag man ihn eigentlich nicht so recht. Und wenn einem das in der Jugend passiert, dann bildet sich das zu einem Trauma aus und man wird eigentlich nirgendwo mehr recht heimisch. Von früh an war Literatur meine Heimat.
Genau, denn ihre Ideale sind eine Utopie und die kann es als physische Heimat gar nicht geben.
Und ist diese Rastlosigkeit vielleicht das, was diese Kunst auch so besonders macht?
Richtig, denn auch für die Leser ist es eine Zuflucht. Das ist auch der Grund, warum wir heute immer noch über Brecht und Kuhnert sprechen.
Weil ihre Kunst über Grenzen geht.